Artgerecht. Health Nerds. Endlich gut schlafen. Evolutionäre Tipps für deinen Biorhythmus. In unserem Gesundheitspodcast dreht sich heute alles um das Thema Schlafen. Denn leider haben heute nur noch ganz wenige von uns einen wirklich tiefen, gesunden Schlaf. Experten schätzen, 80% der arbeitenden Bevölkerung schlafen schlecht. Ursachen sind dafür häufig psychischer Stress, aber natürlich auch Überlastung. Warum Licht, Ernährung und auch Kuscheln deutlich mehr Einfluss auf einen gesunden, tiefen Schlaf haben als zum Beispiel eine teure Matratze, das klären wir in dieser Episode. Außerdem bekommen wir ganz viele wirklich konkrete Schlaftipps von unserem Health-Nerd Matthias und von unserem heutigen Gast, Anna Angelina Wolfers. Anna ist sehr erfolgreiche Bloggerin, Influencerin, sie ist Schauspielerin und Unternehmerin und sie sagt ganz offen, auch ich habe Schlafprobleme. Aber sie hat ihnen den Kampf angesagt. Annas Einschlafgeheimwaffen sind Leberwickel, Aminosäuren und ein ganz außergewöhnliches Schlafritual. Und sie schwört auf ihre Yantra-Matte. Diese Episode ist garantiert alles andere als einschläfernd. Versprochen. Und auch das kann ich schon vorwegnehmen, Vitamin D hat ebenfalls einen Einfluss auf unseren Schlaf- und Biorhythmus. Wenn ihr euren Vitamin D-Haushalt wieder auffüllen wollt, das funktioniert richtig gut mit Osole von Artgerecht. Und dafür gibt es für unsere Podcast-Community 10% Rabatt mit diesem Code. Sonne tanken. Einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben und euch etwas Gutes tun. Probiert's aus. Osole füllt eure Vitamin-D-Speicher wieder auf. Jetzt aber erst einmal los mit unserem Gesundheitspodcast. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von Artgerecht komplexe wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Das ist schon kurios. Die Betten werden immer bequemer, die Matratzen immer dicker. Es gibt Schlaf-Apps und smarte Bettauflagen und trotzdem schlafen immer mehr Leute schlecht. Experten schätzen, bis zu 80% der arbeitenden Bevölkerung schläft nicht gut. Jeder Zehnte zeigt sogar ernste Symptome einer Insomnie, sprich echter Schlaflosigkeit. Und wir wollen heute darüber sprechen und diesem Thema mal auf den Grund gehen. Es gibt's doch gar nicht. Warum schlafen so viele Leute so schlecht? Was sind die Gründe? Welche Lösungen hält die Evolution für uns bereit? Was können wir, was kann jeder von uns gegen Schlafprobleme tun? Und dafür haben wir zwei tolle Gäste. Anna Angelina Wolfers ist Schauspielerin, ist Unternehmerin, sie ist, ich würde mal sagen, Mode-addicted. Sie ist Influencerin, sie ist Mama und sie ist eine super positive, im Leben stehende, tolle Frau. Und deswegen freue ich mich sehr, Anna, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und unser Health-Nerd heute, also unser Wissenschaftler Matthias Baum aus dem Artgerecht-Team. Matthias, auch an dich. Herzlich willkommen.
Hallo Felix.
Anna, gleich vorneweg die Frage, wie hast du heute geschlafen?
Gut, aber zu wenig.
Ja? Das eint uns alle drei hier am Tisch. Wir sind alle Väter bzw. Mutter. Ja. Euer Sohn ist schon ein bisschen älter. Welche Rolle spielt das Familienleben in deinem, sagen wir mal, Schlafrhythmus?
Ich würde sagen, eine sehr, 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 sehr große. Denn als ich noch kein Kind hatte, war mein Rhythmus ein komplett anderer. Also ich bin ja jetzt gefangen vom System, sagen wir mal so. Selbst in Lockdown-Zeiten haben wir natürlich jetzt jeden Morgen um 8:00. Das ist schon eine Stunde später als normalerweise, aber um 9:00 ist bei uns eine Stunde quasi Zoom-Unterricht.
Aha.
Danach musst du dich natürlich richten und normalerweise sind wir aber wirklich alle drei eher so die Nachtmenschen und die Langschläfer.
Aha.
In der Tat.
Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man innerhalb der Familie so verschiedene Schlaftypen hat. Ja? Ja. Der eine, der geht ganz früh schlafen und ist morgens um 6:00 schon super wach und bei mir zum Beispiel, ich bin so Langschläfer und kann auch lieber bis 5:00 wach bleiben und dann lange schlafen. Stelle ich mir kompliziert vor, wenn das nicht synchron ist. Ja. Matthias, aus wissenschaftlicher Sicht, hat der Mensch schon immer schlecht geschlafen oder ist das so eine Neuzeitgeschichte?
Wie viele der Beschwerden ist es eher eine Neuzeitgeschichte. klar. Und schlecht schlafen noch viel mehr. Also es ist natürlich nicht in dem Sinne wirklich eine Erkrankung, sondern ein Symptom, was bei vielen unterschiedlichen Erkrankungen mit auftreten kann oder Lifestyle-Situationen, die ein bisschen störend sind.
Mhm. Man muss das auch ein bisschen unterteilen. Also es gibt den Typus Menschen, der schlecht einschläft, der also wirklich Probleme hat, in den Schlaf zu kommen. Dann gibt es den Typus, der nicht durchschlafen kann, der ständig aufwacht und dann auch Probleme hat, wieder einzuschlafen. Und einen dritten Typen, den würde ich jetzt mal repräsentieren, der schlecht aufstehen kann. Also ich kann super einschlafen und auch super durchschlafen, aber auch nach 12 Stunden, wenn der Wecker klingelt, ich bin immer müde morgens. Das gibt's doch gar nicht.
Und auch das ist definitiv evolutionär zu erklären, warum das so ist und wo die Probleme liegen und wie man da intervenieren kann.
Okay, dann lasst uns doch mal der Reihe nach das ganze Thema so ein bisschen auseinandernehmen. Anna, ich habe schon eingangs gesagt, du bist auch Unternehmerin. Mhm. Du hast eine Modefirma und verschiedene Shops. Goldig, so heißt dein Unternehmen. Als Unternehmerin wirst du sicherlich auch viele Themen im Kopf haben. Personal, Buchhaltung, Steuern zahlen, Wareneinkauf, Lockdown, die Geschäfte sind zu. Wie sehr würdest du sagen, geht das auch zu Lasten eines guten Schlafes?
Wahnsinnig, wahnsinnig doll. Ich merke richtig, wie ich nachts oder morgens wach werde mit irgendwelchen Sachen, die ich unbedingt noch machen muss, abends aber auch schon damit wieder einschlafe oder Sachen, die ich meine, abends ist es manchmal dann, man kennt das ja selber, da ist es immer ein bisschen dramatischer als dann am Morgen, deswegen denke ich, okay, ich mache jetzt mal die Augen zu, morgen geht das dann auch wieder, dann kann man ein bisschen klarer an die Sache rangehen, aber es ist momentan wirklich Wahnsinn, ja, es dreht sich wirklich nonstop um die Läden, um die Mädels, ne? Wir müssten auch Leute in die Kurzarbeit schicken. Wir holen die jetzt gerade wieder raus. Wir haben diesen Online-Shop im ersten Lockdown aus dem Boden gestampft innerhalb von ein paar Wochen. Der hat natürlich hier und da auch immer Wehwehchen. Dann ist es natürlich schwierig, mit wenig Personal viel zu erreichen. Und dann ist es einfach jeden Tag neue Überlegungen und ganz viele Fragen, die sich da auftun. Das ist schon enorm gerade, ja.
Der Kopf rattert immer, Matthias. Ist das so ein Thema Stress und, sagen wir mal, die Gedanken, ja?
Ja, emotionaler Stress zusammen mit den Schlafstörungen gehört das zu unseren Hauptproblemen mit dazu. Plus, dass dieser Stress natürlich etwas ist, was in der Evolution so nicht vorgesehen war. Also wir beschäftigen uns mit Themen, die deutlich komplexer sind, wofür es nicht einfach nur ein Zentrum im Gehirn ist, mit dem man dann mit einer klaren Lösung vorgehen kann.
Klar, Online-Shops gab es vor 100.000 Jahren noch nicht.
Die gab es in dem Sinne so nicht, aber natürlich auch die Verantwortlichkeit, all das, was mit dazugehört, auf allen unterschiedlichen Ebenen hat das definitiv Auswirkungen, bis hin zu, wie funktioniert die Schule bei meinem Kind und so weiter. Also dieses ganze Konglomerat sorgt für Stress und sorgt, das weiß jeder, emotional erstmal dafür, dass man schlecht einschlafen kann unter Umständen. Mhm. Wenn das gut geht, ist die Strategie vielleicht gar nicht so schlecht, dann durchzuschlafen und morgen wird es schon besser. Und die andere Variante ist natürlich, dass auch ein emotionales Stressniveau für eine Aktivität des Immunsystems sorgt. Und das wiederum kann unseren Biorhythmus auch durcheinander bringen.
Mhm. Okay, aber lasst uns mal konkret gleich bei diesem Thema bleiben. Also die Gedanken im Kopf, jeder kennt das. Ja, man geht mit komischen Gedanken irgendwie ins Bett und wacht als erstes auch damit auf. Was können wir konkret tun, um hier eine Entspannung herbeizuführen?
Dann lass mich einmal ganz kurz den Abriss machen zum Thema Biorhythmus, um es verständlich zu machen. Mhm. Also wenn wir von evolutionär sprechen, klingt das ja immer so, ja, ein bisschen Hokuspokus vielleicht auch oder nicht ganz so passend. Aber im Falle des Biorhythmus ist es wirklich so, dass wir Gene haben, die uns einen Rhythmus vorgeben, sogenannte Clock Genes. Und die sitzen oben im Gehirn, im Hypothalamus und sorgen letztlich dafür, dass wir aktiv werden können und ein- und durchschlafen können und morgens wieder wach sind. Mhm. Das Ganze ist gekoppelt an zwei Haupthormone. Also ich versuche das ein bisschen zu vereinfachen. Das eine Hormon ist Cortisol, das kennt man, das Stresshormon, aber es ist auch das Aktivitätshormon. Und das wird morgens maximal ausgeschüttet, im Regelfall. Das verläuft über den Tag, nimmt dann über den Tag ab und in den Abendstunden wird es weniger, im Normalfall. Und dann setzt eine Melatoninproduktion ein. Melatonin ist das Schlafhormon. Mhm. Und das ist der natürliche Rhythmus. Und Melatonin, das Schlafhormon, ist der zentrale Taktgeber, also noch viel mehr als Cortisol. Wir haben das Problem allerdings, dass unter Stressbedingungen, da haben wir jetzt eben gerade schon drüber gesprochen, mehr Cortisol ausgeschüttet wird, auch in den Abendstunden. Und das sorgt für Aktivität und Wachheit. Und dann komme ich an die Punkte, kann meine Melatoninproduktion richtig stattfinden? Und damit Melatonin produziert werden kann, brauche ich vor allen Dingen gedämmtes Licht, Ruhe und nicht so viel Aktivität. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Mismatch, den wir dann haben in der heutigen Zeit. Emotionaler Stress in den Abendstunden, noch einiges zu tun, das Licht ist an, das Licht bleibt auch länger an. Fernsehen, Internet nochmal kurz checken. Und ich werde immer bestrahlt. Melatoninproduktion wird reduziert. Ich hoffe, ich bin nicht zu kompliziert. Mhm. Schlafen ist tendenziell nicht gut möglich. Und dann kann ich mich zwar hinlegen, weil ich müde bin. Und das ist auch ein entscheidender Punkt. Nicht nur die Frage, also ich habe das früher aus der therapeutischen Praxis häufig Patienten gefragt, wie schlafen sie? Und dann kommt die Antwort, oh, eigentlich ganz gut, ich lege mich hin, schlaf durch. Du hast es eben auch erwähnt. Mhm. Die Frage ist, und das kann man so leicht nicht nachweisen, schlafe ich denn auch wirklich gut und tief? Komme ich in passende Tiefschlafphasen rein? Kann ich wirklich regenerieren? Und das zeigt uns der Spiegel des Melatonins schon eher.
Okay, also gleich die Frage rüber an dich, Anna. Wie sieht so der typische Abend bei dir aus, bevor du die Augen zumachst? Wie lange ist Instagram vor den Augen und der Online-Shop noch auf dem Screen?
Also ich versuche im Moment auch nicht wirklich, meinen Laptop unten im Büro zu lassen. Ich habe mein Büro zu Hause, also jetzt praktisch sonst, also ja. Und versuche den unten zu lassen, wenn ich viel auf der Uhr habe oder wenn der Mann nicht da ist, nehme ich den natürlich mit. Dann daddel ich auch. Ich habe verlernt, alleine ins Bett zu gehen. Das ist wirklich ganz schlimm. Es ist mir dann auch egal, wenn ich irgendwann nur noch 5,5 Stunden Schlaf habe. Ich kriege die Kurve nicht. Ne? Ja. Bei mir ist es auch so, selbst wenn ich um 17 Uhr ins Bett gehen könnte, weil ich so erschlagen bin vom Tag und von allem Möglichen, um spätestens 20.30 Uhr kriege ich einen Hoch bis 1.
Und kannst nicht einschlafen?
Nee, kann ich einschlafen. Also ich kann das besser, wenn mein Mann zu Hause ist. Ne? Der, wenn der da ist, schlafe ich auch viel schneller ein. Und wir versuchen natürlich auch, das Handy zu reduzieren. Und aber ich, ne? Wovon reden wir hier? Abends noch eine Serie und
ich wollte gerade sagen, also geguckt. Netflix auf dem Riesenscreen ist nicht die beste Einschlafhilfe.
Nein, natürlich nicht.
Und ich merke das aber auch selber an mir, ne? Wenn ich lange am Laptop bin oder am Handy und so, ich kriege, also wirklich, bis ich dann erstmal zur Ruhe komme, ich bin ja sowieso so ein aufgekratzter Mensch. Das ist einfach, früher habe ich immer Bibi Blocksberg gehört, aber da macht der Mann nicht mit.
Immerhin ohne Screen auf den Ohren, ja, das geht noch. Lass uns mal gleich, Matthias, bei diesem Thema Licht bleiben. Ja. Licht ist definitiv etwas, was natürlich mit der modernen Welt erst Einzug gehalten hat, dass wir also Lichtquellen haben, die uns zu dunklen Tageszeiten immer ein helles Wohnzimmer oder Schlafzimmer bescheren. Kann man da tatsächlich etwas positiv beeinflussen, um diese Hormonausschüttung positiv zu beeinflussen?
Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, also Licht gibt es natürlich deutlich länger. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, wie sich unser Biorhythmus evolutionär genetisch durchgesetzt hat. Also warum haben wir einen Rhythmus, der ungefähr 12-12, also 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht ist? Und man geht tendenziell davon aus, dass wir aus anthropologischer Sicht uns tendenziell aus einer Äquatornähe bewegt haben, unsere Vorfahren, dort hat sich das entwickelt und die sich dann tendenziell in nördlichere Regionen verteilt haben, wo auch der Rhythmus, wie bei uns hier in unseren Breiten, auch ein bisschen verändert hat, gerade wenn wir über Jahreszeiten sprechen. Wie kann ich letztlich das beeinflussen? Klar, wir haben jetzt einmal gesagt, reduzieren ist das eine. Wenn das nicht so gut geht, es gibt ja immer Möglichkeiten. Das heißt, ich kann Licht trotzdem dämmen. Das ist sicherlich eine, also man spricht ja auch von Lichtverschmutzung, also sowohl draußen als auch drin. Man kann das auf der einen Seite reduzieren und auch das Thema, ich muss aber trotzdem abends arbeiten. Ich muss nochmal danach schauen. Dann ist zum Beispiel Blaulichtfilter, die man einstellen kann, am Handy, Smartphone, wie auch immer. Mhm. Oder Blaulichtfilterbrillen, das macht es noch ein bisschen, sieht zwar nicht so cool aus.
Ja, ich habe das natürlich alles, ne? Genau. Um mir selber ein besseres Gefühl. Gewissen und Gefühl genau. zu geben.
Bleibt
und
aber immer noch die Komponente, dass es einen emotionalen Stressor darstellt, der dann unter Umständen negativ laufen kann. Und ein Satz noch zu dem Thema, also ob sich die Schlafenszeit, ob man das auch so steuern kann. Also wenn du sagst, ich krieg abends nochmal so einen Hoch, das kann man sich natürlich auch antrainieren und angewöhnen. Also es klingt ja schon mal gut, wenn dein Mann mit dabei ist, dass ihr tendenziell gemeinsam gut in den Schlaf kommen könnt. Das ist klar, weil wenn man zusammen ist, wird Oxytocin, Kuschelhormon, ausgeschüttet, das Immunsystem reguliert, Stress wird reguliert und man kann definitiv besser einschlafen. Ansonsten hippelt man ein bisschen auf diesem Hoch weiter rum. Und das ist sehr häufig Gewohnheit. Also wir sprechen über viele Gewohnheitsthemen.
Mhm. Siehst du, mir erzählt der Johannes immer, er lässt dich abends nicht schlafen. Ja?
Genau.
Okay, also
umgekehrt. Sobald das Licht aus ist, ne, fange ich sowas von an zu quatschen. Ich kriege immer richtig Ärger zu Hause. Stark. Ich kann das dann besser, weil nämlich diese äußeren Einflüsse, ich bin immer so abgelenkt den ganzen Tag. Ja. Und ich habe schon überlegt, ob ich einfach tagsüber mal überall einfach die Rollos runter und das Licht aus, dann kann der Kopf mal so ein bisschen sich sortieren.
Also für den Biorhythmus würde ich es abends erst machen und da versuchen zu reduzieren.
Okay, also dann halten wir doch schon mal fest, weil wir suchen ja hier in unserem Podcast immer wirklich Quick Wins, Lösungen, die jeder nachmachen kann. Also möglichst irgendwie es versuchen, Stress aus dem Kopf rauszubekommen. Vielleicht, ich weiß nicht, Yoga, Meditation.
Natürlich, also alles, was wir auch an anderen Stellen schon über stressreduzierende Maßnahmen gesprochen haben, alles, was Lifestyle-Interventionen angeht, über Ernährung, ja, also auch Ernährung stresst und sorgt für eine Aktivität des Immunsystems. Mhm. Häufiges Essen, spätes Essen, das sind alles Aspekte, die man da noch mit berücksichtigen kann. Vor allen Dingen dann, wenn man versucht, so ein bisschen aus dieser Mühle rauszukommen und unter Umständen wirklich mal radikal zu sagen, jetzt ist Schluss in den Abendstunden, ich reduziere das Licht. Also das sind definitiv Dinge. Und genauso am nächsten Tag den Biorhythmus wieder richtig zu starten. Da kommen wir, denke
ich, gleich. Kommen wir auch gleich zu. Und jetzt hast du mir das Thema Essen schon hier geklaut, Matthias. Okay. Aber lass uns direkt darüber reden. Also häufiges Essen, hast du gesagt, und da haben wir auch schon in anderen Podcast-Episoden drüber gesprochen, ist generell eine Erscheinung der Neuzeit, die uns und unserem Körper sehr zu schaffen macht. Aber spätes Essen, ich kenne das von mir selber, man ist irgendwie doch noch unterwegs oder hat was zu arbeiten und dann setzt man sich auf die Couch, es ist 23 Uhr und man denkt, ach jetzt irgendwie noch so ein kleines Ding. Mhm. So, und dann ist es doch nochmal eine Gabel Nudeln oder eben doch ein bisschen Schokolade oder eben doch nochmal ein halbes Kilo Obst. Das ist zum Schlafen nicht gut.
Nein.
Warum? Was passiert im Körper?
Naja, man muss sich vorstellen, dass jede Nahrung, die aufgenommen wird, und jetzt hast du natürlich so ein bisschen einen Mix nochmal zwischen, wie umfangreich muss das verdaut werden, wie gut kaue ich, wie gestresst bin ich schon, unter Stress werden weniger Verdauungsenzyme produziert, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das heißt, im Endeffekt kann ich vielleicht gar nicht so gut verdauen. Mir liegt das Ganze schwer im Magen, das kennt man unter Umständen. Und gleichzeitig ist es so, dass der Sitz des Immunsystems der Darm ist und Immunzellen immer versuchen herauszufinden, ist das jetzt gut oder schlecht. Das heißt, ein bisschen Aktivität des Immunsystems ist da. Und bei 100% Energie, die man haben kann, und dann geht ein Großteil in Richtung Darm, dann ist für andere Dinge nicht mehr so viel da. Und da muss man sagen, wenn das Immunsystem aktiver wird, wird die Leber beauftragt. Eine aktive Leber hat vor allen Dingen dann die Aufgabe, für das Immunsystem Energie bereitzustellen und kann sich nicht mit Entgiftung beschäftigen. Also es ist so ein bisschen Teufelskreis. Mhm. Und gleichzeitig kann in der Nacht dann sozusagen nicht wirklich Regeneration stattfinden.
Das heißt, so Hausmittelchen, ich weiß, früher so bei Kindern gab es dann so warme Milch, wenn man nicht einschlafen konnte.
Das ist ein sehr schönes Thema, warme Milch mit Honig.
Ja.
Warum? Und warum bringt das auch etwas? Also jetzt sind wir ja bei Milchprodukten immer so ein bisschen, muss man nicht Hauptfokus legen.
Sagen wir warme Kokosmilch mit Honig.
Nein, es geht schon, um Milch. Es geht vor allen Dingen um die Aminosäure L-Tryptophan. Aha. Das ist eine essentielle Aminosäure.
Das ist nämlich in Kapselform.
Genau.
Ach, guck.
Aus L-Tryptophan wird das Glückshormon Serotonin gebildet und das Schlafhormon Melatonin.
Aha, das heißt, Milch ist wirklich ein Einschlafmittel.
Und der Zucker aus dem Honig sorgt für eine schnellere Aufnahme im Gehirn, soll schneller umgewandelt werden. Also es kann schon einen Effekt haben, plus das Wärmende natürlich auch mit dabei. Und zum Schluss auch die Gewohnheit. Man hat es schon häufiger gemacht.
Wie ist es eher so, ein Rotwein zum Einschlafen?
Naja, auch das ist nicht unbedingt verkehrt. Dann würde ich aber tendenziell sogar eher zu einem Glas Bier tendieren. Der Hopfen ist wie ein natürlicher Beta-Blocker, reduziert so ein bisschen die Herzfrequenz, sorgt ein bisschen für Ruhe, aber dann nicht zu viel. Mhm. Zu viel Alkohol sorgt zum Schluss wieder für mehr Leberentgiftung, mehr Aktivität des Immunsystems. Also
aber auch für einen tiefen Schlaf, wie man so hört.
Ja, genau.
So, und jetzt komme ich. Ich mache seit 2 Wochen jeden Abend Leberwickel.
Leberwickel, ja.
Heißt?
Nasser Lappen. Wärmflasche und dann nochmal ein Handtuch drauf unter die Bettdecke.
Ach komm.
Und das ist echt, also ich bin ja wie gesagt dieser hibbelige Mensch. Ich mache das ja gerade durch meine Ernährung so ein bisschen, weil ich mich ja da auch so ein bisschen umstelle gerade und entgifte. Und ich merke das wirklich, wenn ich davor noch echt viel gerattert habe und so, das ist mittlerweile ein Ritual, was ich jetzt gerade mache. Hört sich so total oldschool an, aber ist total angenehm.
Sir Henry Head, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Entdecker der Head'schen Zonen. Also es gibt Regionen, die Osteopathen, die uns zuhören, kennen das. Und ich bin da nicht einer von, aber ich versuche es mal so gut es geht zu erklären. In der embryonalen Entwicklung kommt es dazu, dass sich durch die Faltung verschiedener Regionen assoziative Gebiete in der Haut widerspiegeln zu inneren Organen. Mhm. Jetzt sitzt die Leber natürlich in dem Bereich, dann kann ich es auch auf die Leber drauflegen. Aber diese Zonen haben dann auch einen gewissen Effekt und dann kann ich sowas schon mit anregen.
Also ich bin immer wieder begeistert, Matthias, hier unser Health-Nerd, machst deinem Namen alle
Ehre. Ich weiß nicht, ob er wirklich Henry heißt.
Aber okay, Leute, ich fasse nochmal zusammen. Also Einschlafschwierigkeiten können wir auf jeden Fall entgegenwirken, wenn wir versuchen, den Stress zu reduzieren. wenn wir das Thema Licht wirklich angehen, kein helles, kein grelles Licht, vielleicht einen Blaufilter am Handy einschalten oder eben wirklich eine Blaufilterbrille mal ausprobieren. Wie ist es morgens zum Aufwachen? Es gibt ja diese Tageslichtlampen. Taugt das was oder ist das Marketing Quatsch?
Die habe ich wieder umgetauscht.
Warum?
Die fand ich total nervig. Ich fand die, also ich habe die, ne, man guckt ja dann auch mal irgendwie, wie man da besser zurechtkommt und so. Und ich habe die echt gekauft und ich fand die so nervig. Abends schon, weil das ganze, also wir haben nicht so ein großes Schlafzimmer, das ganze Zimmer so mega hell erleuchtet war und das dauerte dann so mit dem, und dann kannst du so verschiedene Geräusche ja auch einstellen und so. Das fand ich auch super nervig.
So Vogelzwitschern und so
Sachen. Ja, ja, aber ich habe auch das Problem, wenn ich dann mal denke, okay, jetzt mache ich mir mal eine Meditation an, dann finde ich auch die Stimme super nervig. Ich kann mich da so reinsteigern, dass ich einfach alles nur noch nervig finde. So, das ist das Problem bei mir ganz oft auch. Dann habe ich es lieber komplett weg.
Aber generell aus wissenschaftlicher Sicht, wenn wir lernen, also abends Licht reduzieren, weil unser Biorhythmus in unserer DNA einfach sagt, wenn es dunkel ist, sollen wir schlafen. Wenn es hell wird morgen, auch wenn es künstlich hell wird durch so eine Tageslichtlampe, funktioniert das? Passiert da was im Körper?
Weil dann, wie ich eben schon sagte, auf der anderen Seite die Melatoninproduktion in den Abendstunden reduziert wird, stoppt das wirklich am Morgen. Es fördert auch ein bisschen die Cortisolausschüttung mit dazu. Und prinzipiell biorhythmisch wäre es so, das ist das, was du nicht mehr hast, Felix, dieses morgendliche Aufwachen. Ne? Also einige kennen das, dass sie morgens immer zur gleichen Zeit aufwachen, Augen aufploppen. Da habt ihr so gewisse Verschiebungen im Biorhythmus, das ist auch überhaupt kein Problem, das kann man auch wieder erlernen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das kennen, dieses morgendliche Aufwachen, das ist gut, weil das ist der sogenannte, das ist die höchste Cortisolausschüttung des Tages und dann wacht man einmal richtig auf und dann sorgt es ein bisschen für Aktivität und das, jetzt komme ich noch zu einem ganz leidigen Punkt dazu, Cortisol macht nicht nur wach und sorgt für Aktivität, sondern sorgt an der Leber auch wieder für Neubildung von Zucker, man nennt das Gluconeogenese, und versorgt den Körper sozusagen automatisch mit Energie. Was im Umkehrschluss bedeutet, morgens zu frühstücken ist nicht unbedingt die beste Wahl. So, jetzt habe ich was gesagt.
Jetzt, da haben wir auch schon intensiv drüber gesprochen. Das heißt, das müssen wir jetzt noch zu Ende sprechen.
Ja.
Das heißt, Anna, du bist auch ein klassischer Frühstücker eigentlich.
Nee, überhaupt gar
überhaupt
nicht.
Überhaupt nicht.
Mm-mm. Weil man ja auf keiner Frühstückskarte Nudeln findet, habe ich Frühstück boykottiert. Ich bin überhaupt kein Frühstücker. Ich stehe nicht so auf Müsli, ich stehe auch nicht auf kaltes Essen. Ich würde am liebsten 5-mal am Tag warm essen, wenn, und ich habe morgens meistens keinen Hunger. Und mich stresst das, mir morgens schon zu überlegen, was ich jetzt esse.
Ja.
Und ich komme viel besser so durch den Tag mit einem schwarzen Kaffee und, oder einem Tee und sowas.
Bin ich 100% bei dir, schlafe ich lieber 10 Minuten länger, als irgendwie mich an den Frühstückstisch zu setzen. Aber es gibt viele Leute, meine Frau zum Beispiel, ohne Frühstück geht bei dir gar nichts.
Ja.
Die ist wirklich, die steht auf und das Erste, was sie im Kopf hat, ich muss jetzt an den Kühlschrank, ich muss jetzt was essen.
Ja.
Ist eigentlich nicht gut evolutionär.
Kann man natürlich auch so nicht sagen. Der häufigste Faktor ist, dass ich es mir antrainiert habe. Hm. Also wir wissen alle, Frühstück ist doch die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das basiert auch eben noch auf Glaubenssätzen, die man langsam mal auflösen muss. Also es ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. Es geht nicht darum, dass man nicht isst, sondern eben genau erstmal in Aktivität kommen. Und das wäre so dieser Link, evolutionäre Link. Was hat man noch vielleicht von Resten von der Vornacht? Aber eigentlich gehe ich doch jetzt los und besorge mir irgendetwas. Ich kann nicht an den Kühlschrank gehen. Ich kann mir jetzt erstmal nichts rausholen. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke dabei. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum unter Umständen morgens das Frühstück nötig ist. Das ist zum Beispiel immer dann, wenn das Immunsystem, was durch emotionalen Stress aktiv geworden ist und man hat noch vielleicht sich noch ein bisschen was eingefangen, dann arbeitet in der Nacht das Immunsystem mehr. Dann ist der Schlaf nicht so gut, das haben wir auch schon gesagt. Melatonin ist niedriger. Man schläft und döst, also das, was man so von der Erkältung kennt, und dann sind am Morgen die Energiespeicher leer und dann wacht man auf. Tendenziell eher dann, wenn man abends zum Beispiel auch was getrunken hat, hat man morgens eher das Gefühl, ich muss jetzt was essen. Das hängt wirklich damit zusammen, dass durch die Entgiftung aktives Immunsystem, Reserven losgelöst worden sind, die Leber gearbeitet hat und jetzt sind auch Glykogenspeicher geleert und jetzt muss man sofort essen.
Jetzt habe ich mal gelesen, dass wissenschaftlich noch gar nicht so richtig klar ist, warum wir überhaupt schlafen müssen. Also rein biologisch, der Körper braucht eigentlich Schlaf gar nicht. Bin ich da völlig auf dem Holzweg oder war das?
Es gibt sogar anders. Also man könnte sogar sagen, dass der eigentliche Urzustand das Schlafen ist und nicht das Wachsein.
Okay, jetzt wird es schon philosophisch. Aber jetzt tatsächlich mal runtergebrochen, rein wissenschaftlich. Warum müssen wir schlafen?
Verschiedene Aspekte. Also in einem komplexen Organismus, wie es dem Menschen darstellt, braucht es Schlaf, damit das Gehirn regenerieren kann vor allen Dingen. Also das ist Schlafentzug als Foltermethode beispielsweise auch. Länger als nicht 3 Tage schlafen ohne zusätzliche Substanzen erzeugt maximale Folter bis hin zum Tod. Also wir müssen schlafen, das steht außer Frage. Und auch, und das ist so ein wichtiger Punkt, ausreichend schlafen. Also ich habe die Diskussion mit meiner Frau zum Beispiel zum Thema, wie nachts mit dem Aufstehen. Irgendwie waren wir doch lange im Bett und irgendwie haben wir auch zwischendurch geschlafen, aber man war zwischendrin wach. Dann geht ein bisschen das Licht an, die Melatoninproduktion nimmt ab. Also dann komme ich nicht so in die Tiefschlafphasen rein. Ich brauche Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen, um dann wirklich effektiv regenerieren zu können, Erinnerungen verarbeiten zu können und zum Schluss auch, dass mein ganzer Körper regenerieren kann.
Mhm. Darf ich dich was fragen?
Gerne.
Trägst du deine Uhr auch nachts? Oder
nein.
Weil es gibt ja diverse Apps und Uhren, die REM-Phasen und die Tiefschlafphasen messen.
Vermeintlich messen können.
Bist du, ja genau, wie sieht also, das aus? Also ist das
ohne Quatsch? Den App-Entwicklern da zu nahe treten zu wollen, kann man immer noch mal ein bisschen auf den Hersteller gucken, ob das wirklich in der Gänze abschließend dir ein Profil gibt, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mhm. Also da arbeite ich auch zu wenig mit.
Und der andere, also die andere Seite oder die negative Seite davon ist ja auch immer sowas am Handgelenk dann auch nachts zu haben oder eine App, die ständig an ist oder so. Also ich mache zum Beispiel mein Handy wenigstens nachts komplett aus.
Ja. Und was macht das dann am nächsten Tag wieder mit einem, wenn man merkt, verdammt, ich habe schon wieder schlecht geschlafen?
Ja, ja. Mhm.
Stress unter Umständen.
Okay, spannend. Das heißt, weil das wäre auch eine Frage, die ich hier auf meiner Frageliste habe. Mhm. Wie ist es mit so digitalen Helferlein? Es gibt ja auch so Matratzen, die smart sind, die Bewegungen tracken. Ist das Hokuspokus oder kann das wirklich helfen, mehr über den eigenen Schlaf zu lernen?
Es ist ein guter Punkt. Du bist ja eben auch damit eingestiegen. Warum schlafen wir eigentlich immer schlechter? Und warum kann jetzt eine Matratze, die dann wieder verspricht, endlich keine Nackenschmerzen mehr zu haben, endlich nicht mehr Problem XY zu haben.
Guckst du auch mal diese QVC-Sendung?
Ja, natürlich. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Das ist genau das elementare Thema, dass, wenn wir es runterbrechen, sich immer wieder vieles auf Stress und auf den Lebensstil zurückführen lässt. Verspannung im Nacken, ich empfehle da auch, wir haben da auch bei uns im Magazin noch ein paar Artikel dazu, Verspannungen entstehen in den seltensten Fällen durch Haltungsprobleme. Also wir verabschieden uns gerade auch medizinisch von einem reinen orthopädischen Vorstellungsprinzip oder einem biomechanischen Vorstellungsprinzip, dass wenn ich hier rumlungere und in dem Sitz hänge, dann auf jeden Fall Rückenschmerzen bekomme. Es ist deutlich komplexer und bei Nackenschmerzen ist es zum Beispiel so, dass Stresshormone, wer hätte es gedacht, also Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin ausgeschüttet werden und vor allen Dingen an faszialen Strukturen, also nicht direkt am Muskel ansetzen und dann für Verspannungen sorgen.
Ja.
Akut kennt man das und super gut. Und vor allen Dingen im Nacken, die reagieren dann besonders gerne drauf, also auch als Schutzmechanismus.
Mhm.
Stellt euch vor, chronischer Stress, immer weitere Ausschüttung, das verspannt und der eigentliche Muskel, die aktiven Proteine da drin, Aktin und Myosin, die sagen irgendwann, das ist so verkürzt, dann können wir uns auch abbauen und dann habe ich Verspannung.
Mhm. Ja,
und natürlich ist einem in der Nacht, je nach Verarbeitung und Tiefschlaf oder Nicht-Tiefschlaf, kann sich das eben nochmal mit potenzieren.
Mhm.
Und also von daher ist es nicht ein rein orthopädisches Problem. Natürlich kann eine schöne Matratze hilfreich sein, aber auch hier evolutionär betrachtet, ich gehe nicht davon aus, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht mehr nachweisen könnte, aber dass unsere Vorfahren wirklich Matratzen hatten. Das heißt, die Liegeposition kann nicht der ultimative Faktor sein, um tief zu schlafen. Ganz im Gegenteil, man soll oder wenn man unter freiem Himmel schläft, wacht man schnell auf und das macht auch total viel Sinn. Entscheidend ist, kann ich dann wieder einschlafen oder nicht.
Klar, wenn der Säbelzahntiger plötzlich vor einem steht, muss man schnell wach sein und im Zweifel, wenn man sich geirrt hat, auch schnell wieder einschlafen. Matratzen ist ein Thema, hast du gesagt, also daran kann es nicht liegen. Ist ja auch immer so eine Glaubensfrage, weiche Matratze, harte Matratze, Federkern, dick, dünn.
Wenn es einem gut tut, auf jeden Fall. Und man kann das austesten.
Darf ich was fragen?
Ja, klar.
Was hältst du von diesen, die habe ich zum Beispiel seit mehreren Jahren, wenn ich total gestresst bin und nicht runterkomme, dann hilft mir das total gut. Ich schlafe darauf mittlerweile ein, diese Yantra-Matten. Kennst du die mit diesen?
Mit den Nöpseln. Spannendes Thema, weil auch hier ist natürlich eine gewisse Aktivität. Das heißt, wenn du dann runtergehst, merkst du, dass du schön rot durchblutet bist. Das hat auch wieder, hat 2 Vorteile. Also A, einmal das Gewebe arbeitet, Durchblutung wird gefördert, abgesehen jetzt von der Bewegungssituation, gerade wenn man sich das in den Nacken legt, ist das wie eine Art Massage, um es jetzt da nicht den Massagetherapeuten zu nahe zu treten, aber es hat natürlich gewisse Effekte. Bis hin zu, wenn das rot wird, auch wenn es nur mechanisch ausgelöst ist, sind da gewisse Entzündungsmediatoren mit aktiv. Das heißt, das Immunsystem geht jetzt, also geht in Richtung Barriere, in Richtung Haut. Das hat auch einen immunregulierenden Effekt.
Okay, dann nochmal zur Erklärung, das ist eine Art Matratze, die hat so Nupsis drauf, so Noppen drauf.
Ja, so richtige spitze Noppen.
Okay.
Das ist so aus
Nagelbett, hat man früher gesagt.
Ja, ist so. Ich lege mir das auf die Matratze und wirklich, wenn ich richtig so merke, ich bin am Anschlag, für mich ist das so ein bisschen Ritual, dann ziehe ich die unter meinem Bett vor, lege mich da 20 Minuten drauf und ich penne da drauf ein. Dann gehe ich nur noch hoch, schmeiß die unter das Bett und drehe mich um. Und ich habe auch das Gefühl irgendwie, ich schlafe danach tiefer. Mhm.
Also schläfst du auf dem Bauch, schläfst du auf dem Rücken, schläfst du in der Embryonalstellung? Was ist so deine Schlafposition?
Also am allerliebsten in Embryonalstellung, aber ab einem gewissen Alter will man das ja nicht mehr, weil du kriegst ja Knitterfältchen im Dekolleté. Ne?
Ach, ist das
ja, so? Ja, das spielt ja irgendwann mit da rein. Ich versuche mich gerade zu zwingen, irgendwie auf dem Rücken zu pennen und dann wiederum schlafe ich manchmal so, penne mir die Finger ein. Das habe ich nämlich auch so ein Ding, ne? Dass mir nachts... Also ich mache mindestens einmal in der Nacht so, weil mir die Hände einschlafen. Ich weiß nicht, wo die sind. Manchmal finde ich die unterm Kopf wieder. Ich schlafe auch manchmal auf dem Rücken mit angezogenen Beinen. Das kann ich auch. Macht mein Sohn übrigens auch. So, Bauch mache ich auch manchmal, wenn ich nicht richtig schlafen kann, um mich vom Zappeln so ein bisschen zurückzuhalten. Mhm. Also ich versuche dann, wenn ich gar nicht schlafen kann, in einer Position zu verharren, weil ich habe mal gelesen, dass man dann irgendwann einschläft.
Gibt es denn evolutionär betrachtet eine Schlafposition, ich meine, Anna hat jetzt einige hier zum Besten gegeben, wo man sagen kann, das ist artgerechtes Schlafen, artgerechtes Liegen?
Also ich kenne persönlich keine. Es gibt Theorien zum Beispiel, dass das Schlafen mit angewinkelten Beinen darauf zurückzuführen ist, eine Haltung einzunehmen, die sich tendenziell der Sitzhaltung annähert. Mhm. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wenn ich den ganzen Tag in einer sitzenden Position bin, wie während der Schule und auch im Homeschooling, verkürzt ein bisschen die vorderseitige Muskulatur, was, wenn ich mich dann auf den Rücken lege, irgendwie so ein bisschen zum Aufdehnen führt, was eher unangenehm ist, deswegen drehe ich mich auf die Seite und ziehe die Beine an. Das sind Theorien, die es dazu gibt, warum das tendenziell auftaucht. Auch das Schlafen auf den Händen oder auf der Seite kommt mit dazu, auch das, was du beschrieben hast, dass die Finger einschlafen, je nachdem, ob es jetzt Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger oder kleiner Finger und Ringfinger, sind zwei unterschiedliche Nerven, um die es dabei geht, in der Hand, und durch dieses Hochlagern des Armes verklemmt sich das unter Umständen ein bisschen in dem Schultergürtelbereich. Also ich möchte jetzt nicht zu viel in den Bewegungsapparat abdriften, aber das kann unter Umständen dazu führen, dass dann tendenziell etwas einschläft, weil der Nerv ein bisschen abgeklemmt ist.
Wenn wir über Schlafprobleme und Schlafstörungen sprechen, müssen wir auch über Schlafmittel sprechen, weil ich glaube, viele Leute greifen zu Tabletten oder irgendwelchen Chemikalien. Absolutes trauriges Negativbeispiel, Michael Jackson, wir alle haben es noch in Erinnerung, der also auch offenbar sehr starke Schlafstörungen hatte und am Ende daran zugrunde gegangen ist. Gibt es tatsächlich etwas, ein Hausmittelchen oder etwas Biologisches, was man nehmen kann? Oder würdest du generell sagen, alles, was irgendwie eine Unruhe in die eh vorhandene Unruhe bringt, ist nicht gut?
Also es gibt Hausmittel auf jeden Fall, noch ganz kurz zu Michael Jackson, da, also Schlafstörung war auch wieder ein Thema, aber nicht das ursächliche Problem, und was bei ihm gegeben worden ist Propofol, also Schlafmilch nennt sich das auch, und das wird eigentlich zur Einleitung von Narkosen verwendet und ist ein Hypnotikum, und also Kurzzeitnarkosen werden darüber gesteuert, also es ist natürlich, hat sich auch gesteigert und war dann tendenziell eine Überdosis. Wenn wir, also Anna hat es gerade eben schon erwähnt, das Thema Tryptophan, diese Aminosäure, die ich brauche, um das Glückshormon Serotonin und das Schlafhormon zu bilden, ist zum Beispiel eine Möglichkeit auch der Supplementierung, grundsätzlich Aminosäuren, und dann im Umkehrschluss L-Tyrosin, die Aminosäure, die ich brauche, um Dopamin und Schilddrüsenhormone zu bilden. Mhm. Also alles, was tendenziell in die Aktivität geht. Das kann man mono oder auch gesamt auch in eine Supplementierung mit einbauen, das wäre natürlich möglich. Man kann auch direkt mit Melatonin arbeiten.
Habe ich auch.
Wie sieht das, also wie in Kapselform oder Pulver?
Ja,
oder
das sind, also ne, gibt es so kleine Tabletten, nehmen zum Beispiel Stewardessen ganz viel auf Langstreckenflügen, ne, damit die schnell schlafen können. Du darfst aber nicht danach das Licht nochmal anmachen, ne, weil ich glaube, es kann dann auch irgendwie nach hinten losgehen. Manchmal funktioniert es auch nicht, aber es ist, glaube ich, dann wird der Körper dazu animiert, noch mehr, also es ist, glaube ich, künstliches Melatonin dann, ne?
Und also Melatonin kann durch die Blut-Hirn-Schranke direkt ins Gehirn gehen, anders als Serotonin, also diese Vorstufe. Das muss dann schon direkt oben im Gehirn gebildet werden. Tryptophan kann auch reingehen. Jetzt reicht es nicht aus, einfach nur Serotonin zu supplementieren, das kommt gar nicht oben an. Deswegen dann tendenziell mit Tryptophan zu arbeiten oder in einer anderen Vorstufe. Und dann aber kombiniert auch, und das ist immer so ein bisschen der Punkt, hilft einem L-Tryptophan auch schon in der Supplementierung oder in der Ernährung, dann ergänzt natürlich mit B-Vitaminen vor allen Dingen.
Nehme ich auch.
Das ist sehr gut.
Okay, also man kann durchaus was nehmen, aber so harte Schlafmittel, wirklich so brutale Chemie, die einen da in den Schlaf hämmert.
Ich glaube, jeder Arzt, der das Thema auch wirklich häufig betreut, in den seltensten Fällen wird einem ein hartes Schlafmittel verschrieben, egal wie die Situation ist. Das ist immer ein stufenweiser Aufbau. Also es gibt viele pflanzliche Mittel von Baldrian über Melisse und ähnliches, was einfach ein bisschen runterbringt. Hopfen hatte ich eben noch mal erwähnt, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, Stress zu reduzieren, um dann zu versuchen, wirklich diesen eigentlichen Schlaf zu erzeugen. Weil wenn ich dann wirklich ein Schlafmittel habe, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dann habe ich zwar die Augen zu und wache auch nicht mehr auf, aber ob ich jetzt wirklich regeneriere, ist damit noch nicht geklärt.
Also das ultimative Schlafmittel, wenn ich es nochmal zusammenfasse, warmes Bier mit Milch und Honig.
Also man kann über Ernährung auch noch ein bisschen andere Vorstufen von Tryptophan mitnehmen, über Walnüssen, Bananen, Kiwi oder Ananas. Aha, zum Beispiel.
Okay.
Da gibt es diese Vorstufe von Serotonin, die dann auch wieder sich positiv mit auswirken kann.
Ich finde, es ist auch total hilfreich, sich so ein Ritual, ein festes zu erstellen, wie bei Kindern zum Beispiel. Ne? Die brauchen ja ganz feste Rituale, um zu schlafen. Und nur weil das für Kinder gut ist, heißt das ja, also für Erwachsene ist es mindestens genauso gut. Ich merke das auch. Ne? So, wenn ich merke, ich habe viel am Tag gemacht und so, dann gucke ich immer, dass ich mir abends eine Tasse Tee mitnehme, so ins Bett. Und was mir auch viel mehr hilft, ist irgendwie dann zwei Seiten zu lesen, als natürlich auf dem Handy zu lesen. Ne? So dieses, das macht auch nochmal anders müde. Das sieht man ja auch bei Kindern, dieses Ritual vom Vorlesen abends und so. Das ist einfach ein festes Ritual. Er weiß, okay, jetzt wird gelesen und danach wird das Licht ausgemacht und dann wird geschlafen. Und man selber hat irgendwie verlernt, sich dieses Ritual beizubehalten, finde ich. Also gerade auch dieses Lesen eines Buches oder so, ne? Das fällt irgendwie durchs Handy total flach mittlerweile.
Ja, der Vorteil bei einem Ritual ist, dass ich wieder in einen Rhythmus reinkomme. Also von daher genau die richtige Richtung.
Schafe zählen, auch so ein altes Hausmittel?
Boah, ich habe einen anderen Trick. Schafe funktionieren nicht. Wenn es ganz schlimm ist und wir schon 3-4 Uhr oder so
Einhörner haben,
das ist ganz selten bei mir, aber so, dann fange ich immer an, mir 5 Namen mit A, mit B, mit C, ganze Alphabet durch.
Ach komm.
Darüber penne ich manchmal. Also das ist besser als Schafe.
Okay. Manch einer schaltet auch irgendwie N24 ein und guckt sich irgendwelche Dokus an und schläft direkt ein.
Ich kann nicht beim Fernseher gucken einschlafen, da bin ich auch wie mein Kind. Ich gucke dann die ganze Nacht durch.
Ja, so hat jeder seine eigene Schlafgeschichte. Ja. Wie viele Stunden schlaft ihr beide?
Jetzt, da der Wecker morgens klingelt, würde ich sagen, ich versuche mich wirklich auf fast 8 Stunden einzupendeln, weil, also ich komme gut durch den Tag, wenn ich einmal wach bin, ich komme halt nicht gut hoch, aber wenn ich einmal wach bin, geht's, dann komme ich echt gut durch den Tag. Aber ich merke so auf Dauer, ne, dass dieses morgendliche Aufwachen schon echt hart ist. Ich kann auch, wenn ich ausschlafen kann, schlafe ich locker 10, 11, manchmal sogar 12 Stunden.
Wie ist bei dir, Matthias?
Also ich peile auch, wie das mit Kindern eben so ist, peile auch 8 Stunden an. Also man sagt ungefähr, oder was heißt man sagt, das ist eigentlich so, dass 7,5 Stunden im Mittel eine gute, eine optimale Zeit darstellen für eine ausreichende Regeneration. Und dann auch auf der anderen Seite, klar, man kann das gerne mal ausweiten. Auch ein interessanter Punkt, man kann nachschlafen, man kann aber nicht vorausschlafen. Also ich kann nicht irgendwie sagen, ich habe die nächsten 3 Tage viel zu tun, ich schlafe jetzt mal ein paar Stunden länger, aber ich kann nicht geschlafene Zeit wieder aufholen. Aber es sollte möglichst konstant sein, weil sonst komme ich immer wieder auch in Verschiebung in den Rhythmus, wenn es auch nur kleine Stunden sind.
Gerade in der dunklen Jahreszeit, wo es also lange dunkel ist, wo es vielleicht um 16, 17 Uhr schon draußen die Sonne weg ist und auch erst spät wieder aufgeht, da habe ich den Eindruck, ist es auch bei mir selber so, dass ich schlechter schlafe als im Sommer. Also im Sommer schlafe ich irgendwie entspannter. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einfach am Lifestyle liegt. Man ist mehr draußen, mehr an der Sonne, an der frischen Luft. Kann das da reinspielen?
Es sind genau die Punkte, die du schon erwähnt hast. Also wir haben in den Wintermonaten und ich glaube jetzt zu Lockdown-Zeiten nochmal vermehrt auch gemerkt, dass wir weniger unterwegs sind. Also die Bewegungsmuster, auch wenn es immer noch zu viel ist, aber die Bewegungsmuster zeigen schon, wird sich weniger bewegt. Und man ist weniger draußen. Das ist in den Wintermonaten immer so der Fall. Also das ist ja auch ein Faktor für mehr Infektionen. Darf man nicht vergessen. Aber natürlich habe ich durch in unseren Breiten auch weniger Sonneneinstrahlung. Und also je nach Ort, wo man eben ist, je nördlicher man kommt, desto weniger hat man in den Wintermonaten wirklich konstante Sonneneinstrahlung, jetzt abgesehen von Wetterseiten her.
Sprich, gut, wir sind ja gerade in Hamburg hier, da geht die Sonne erst im Juni wieder auf.
Das müsste aber auch heute einen richtigen Hamburg-Tag erwischen. Gestern hat nämlich hier sogar die Sonne geschienen, da war sogar ich draußen.
Das gibt's auch gar nicht.
Ja. Also das ist definitiv ein Punkt.
Das heißt, man kann schon sagen, Matthias, die fehlende Sonne ist ein Thema.
Auf jeden Fall, weil durch die Krümmung der Erdachse kommt die Sonneneinstrahlung in einem zu flachen Winkel bei uns an. Man kennt das von der Schattenlänge. Das heißt, in unserer Haut kann nicht ausreichend Vitamin D produziert werden. Nochmal zurück auf den Biorhythmus bezogen. Wir kommen tendenziell eher aus einer Region, die sich mehr um den Äquator rum mal bewegt hat. Das als Grundgedanke dabei. Und bei Vitamin D, was dann produziert werden muss und dann in der Leber und in den Nieren aktiviert werden muss, damit es dann wirklich arbeiten kann, brauche ich zum Beispiel auch für Serotonin und Melatonin als Kofaktor, dass die richtig arbeiten können. Das ist so das Thema der Winterdepression, die häufig auch durch zu wenig Sonneneinstrahlung mit aufkommen. Und dann zu wenig bewegen macht wieder im Umkehrschluss noch mehr Stress. Also hier bewegen wir uns in den Teufelskreis rein. Das heißt, definitiv in unseren Breiten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Supplementierung von Vitamin D ist ein wesentlicher Faktor in den Monaten, mindestens von R bis R.
Jetzt gibt es bei Artgerecht ein Vitamin-D-Präparat, O-Sole, das Sonnenvitamin, so wird es da auch bezeichnet. Das ist im Grunde ein Tropfen, wo ihr empfehlt, jeden Tag ein Tropfen, ist eine super Menge. Was macht dieses Vitamin-D so artgerecht? Warum können wir unser Körper das so besonders gut verwerten?
Naja, also Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen, also die EDK-Vitamine sind fettlösliche Vitamine und sollten dementsprechend auch mit einer fettlöslichen Basis aufgenommen werden. Also man kennt das zum Beispiel, dass man als Kind wurde, das haben wir immer gesagt, man soll Karotten essen, weil da ist viel Vitamin A mit drin. Wenn ich Karotten mit Olivenöl zu mir nehme, wird das Vitamin A auch deutlich besser aufgenommen. Okay. Also es geht immer um das Thema, wie gut kann es dann im Endeffekt auf öliger Basis aufgenommen werden. So, das ist ein Hintergrund dabei. Es gibt ganz viele Vitamin-D-Präparate in Tablettenform. Das heißt, da ist die Basis auch ein passendes Öl zu finden, was dazu passt, und die Kombination, das ist jetzt auch noch wichtig, mit Vitamin K. Ja, also man kennt das, und hier ist aber auch wichtig, nicht nur Vitamin K2, sondern K1 kommt auch noch mit dazu. Das heißt, dass insgesamt der Stoffwechsel, unter anderem Knochenstoffwechsel und dann auch Calciumhaushalt, aber auch insgesamt die Aktivität richtig gewährleistet werden kann.
So, Leute, also ich muss hier einmal sagen, großes Kompliment an euch beide, Anna. Auch an dich, hier viel Fachwissen, viele gute Fragen, viel wirklich tiefe Wissenschaft. Und ich bin sicher, wir haben vielen, vielen Leuten heute beim Thema Schlafen zumindest mal eine Idee gegeben, woran es vielleicht liegen kann, dass man selber eben nicht so gut schläft. Ich will noch einmal trotzdem zusammenfassen. Also wir haben gelernt, im Grunde an der richtigen Schlafposition, Rücken, Bauch, Seitenlage, kann es eigentlich nicht liegen. An der richtigen Matratze, ob die 50 oder 5000 Euro kostet, auch nicht, weil auch die Urmenschen hatten gar keine Matratzen, haben gut geschlafen. Großes Thema, Licht, Handylicht, Monitore, Fernsehen, Netflix und Co. Also alles, was uns bestrahlt abends, wo eigentlich unser Biorhythmus sagt, es ist dunkel draußen. Wir wollen eigentlich die Augen und den ganzen Körper eben nicht mehr so mit diesen Lichtreflexen befeuern. Also auch da mal drüber nachdenken, vielleicht könnt ihr das ja auch reduzieren. Und Thema Ernährung, wer spät isst und abends sich eben doch noch den 500 Gramm Becher Schokoeis reinzieht, der wird wahrscheinlich auch schlecht schlafen, weil der Körper, weil die Verdauung, weil das Immunsystem voll am Rattern ist und eben uns nicht in den Schlaf bringen wird. Habe ich was vergessen?
Stress auf jeden Fall.
Stress.
Emotionaler Stress als wichtigen Punkt.
Jawohl.
Und insgesamt unser Lifestyle. Von daher kann ich nur empfehlen, dass man nochmal bei uns auch im Magazin vorbeischaut, wo es, glaube ich, noch viele Tipps und Tricks gibt, wie man auch Stress reduzieren kann zum Beispiel oder was man auch sonst noch machen kann. Da gibt es auch viel nochmal rund um Biorhythmus und Schlaf.
Super. Artgerecht.com, wer es noch nicht weiß, da ist auf jeden Fall der Schmelztiegel der wissenschaftlichen Evolution. Ja, so möchte ich es mal nennen. Leute, ich sage vielen herzlichen Dank. Ich bin sicher, heute Nacht werden wir gut schlafen. Vielleicht träumen wir auch alle voneinander.
Ja, hoffentlich.
Träumen, auch wichtiges Thema beim Schlafen, oder?
Auf jeden Fall.
Okay. Also, dann wünsche ich eine gute Nacht. Kommt alle gut ins Bett. Und ich glaube, beim Einschlafen muss man auch so ein bisschen ruhiger reden. Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Danke, Anna.
Danke, Felix. Danke euch.
Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Ein All Ears on You Original Podcast.